bete noch für dich. Danke, Phil. Daniel, danke, dass er sich auf den Weg hierher gemacht hat. Danke für das, was er jetzt vorbereitet hat. Und wir bitten ja, um dein Wirken. Mach du ihn ruhig, gib ihm deinen Frieden, die Ruhe in dir, und dass er dein Wort in Wahrheit und Klarheit verkündigen kann. Und da, wo es ja, vielleicht auch unangenehm ist, gib ihm die, ja, das Rückgrat dazu. Und da, wo es ja, Einfühlungsvermögen ist, gib ihm das dazu, dass er einfach durch deinen Geist geleitet zu uns sprechen kann. Amen.
Amen. Ja. Ja. Wir freuen uns echt, hier zu sein bei euch. Ist einfach schön. Danke, dass ihr uns auch herzlich empfangen habt. Wir hatten eine gute Nacht, eine gute Zeit hier schon, wurden mit Pizza verköstigt gestern Abend. Ist immer schön, hier bei Geschwistern zu sein und zu wissen, wir sind im Herrn verbunden, miteinander unterwegs. Und genau, ich habe es auf dem Herzen gehabt, jetzt heute für die Predigt auch ein bisschen mit reinzunehmen, euch mit reinzunehmen in das, was Gott mit uns in Münster tut. Und ich hoffe, oder ich bin mir jetzt sicher, dass das auch euch was zu sagen hat. Wir machen das so in Münster, wir beten am Anfang des Jahres, also jetzt das zweite Mal haben wir es dieses Jahr gemacht, das ist echt wertvoll, wir beten zusammen mit den Leitern über eine Vision, dass Gott uns so einen Eindruck gibt, was will er dieses Jahr heute dieses Jahr mit uns tun als Gemeinde oder wo sollen wir uns danach ausstrecken. Und als wir uns dieses Jahr getroffen haben, hat uns Gott eine Vision gegeben für die Chapel in Münster. Ich habe sie euch mal mitgebracht, da vorne. Heißt sie, reinige mein Herz durch dein lebendiges Wort und lass mich durch deinen Geist neu für dich und dein Reich brennen. Und ja, das ist, glaube ich, speziell eine Vision für die Chapel in Münster, aber trotzdem denke ich, dass auch für euch und für uns alle dieses Verlangen wichtig ist, diese Wahrheit, die da drin steht, dass Gott unser Herz reinigt, damit wir für ihn brennen und für sein Reich. Und als wir als Leiter diese Vision bekommen haben, hat mich das besonders bewegt, weil Gott vorher schon zu mir persönlich gesprochen hatte in meiner stillen Zeit, wo ich über diesem Jahr gebetet habe und Gott gefragt habe, was willst du denn noch dieses Jahr in meinem Leben tun, wo soll ich den Fokus drauf richten? Und da hatte Gott mir schon gezeigt, dass er dieses Werk an meinem Herzen dieses Jahr tun will, dass er mein Herz reinigen will, damit ich noch mehr Frucht für ihn bringen kann und sein Reich. Dass sein Geist mehr Freiheit hat, in mir und durch mich zu wirken, weil dann kann Frucht entstehen für Gottes Reich. Und genau deshalb habe ich der Predigt den Titel gegeben, Reinige mein Herz, damit mein Leben Frucht für dich bringt. Als ich zum Glauben gekommen bin, das ist jetzt schon lang her, schon über die Hälfte meines Lebens, bin ich auch dankbar, mit Jesus unterwegs sein zu können. Als ich zum Glauben gekommen bin, war ich begeistert von Jesus. Und da war, alles war neu für mich. Ich habe mich gefühlt wie ein neuer Mensch. Ich war so dankbar, dass Jesus mich liebt, dass er für mich persönlich am Kreuz gestorben ist, dass ich einen Sinn im Leben hatte. Das erste Mal, dass ich wusste, da ist jemand, der liebt mich, so wie ich bin, bedingungslos. Und das war einfach wunderschön. Und da war ich bereit, Jesus kennenzulernen und mehr zu entdecken und war dich von Herzen motiviert, Bibel zu lesen und herauszufinden, Herr, was hast du für mein Leben? Und auch motiviert, das umzusetzen, motiviert, mich verändern zu lassen, neue Wege einzuschlagen, Prioritäten zu verändern, dass Jesus mich von schlechten Dingen freimachen kann. Und ich habe das auch gerade in der ersten Phase ganz krass erlebt, wie sich mein Leben so radikal verändert hat und ich auch Dinge losgelassen habe, die ich vorher gemacht habe, weil ich gemerkt habe, Jesus hat noch was viel Besseres für mich und ich darf diese schlechten Dinge einfach loslassen und das Gute, was er für mich hat, empfangen. Und wenn ihr noch an diesem Punkt seid, dann erhaltet euch diesen Zustand, weil das ist wirklich ein guter Platz, da zu sein. Aber wenn wir dann mal eine Zeit lang mit Jesus unterwegs sind, dann ist die Gefahr, dass wir so in eine gewisse Routine, in eine gewisse Zufriedenheit reinkommen, die uns abhält, dann weiter im Glauben zu wachsen, Jesus immer besser kennenzulernen und uns verändern zu lassen. Wir denken dann, hey, eigentlich bin ich ganz gut unterwegs, ich mache regelmäßig meine stille Zeit, gehe mal in Gottesdienst, anderen Gemeindeveranstaltungen. Ich habe eigentlich schon ein gutes Bibelwissen, ich weiß, was Gott will. Ich habe meinen Dienst in der Gemeinde, setze meine Gaben Gottes Reich ein. Ist doch alles super, ich weiß, wie das christliche Leben funktioniert. Aber das ist eine Gefahr, weil wir dann dazu neigen, unabhängig von Jesus zu werden und denken, wir wissen ja, wie das alles funktioniert. Wir sind nicht mehr so abhängig von Jesus. Dann geben wir uns vielleicht zufrieden mit dem, was wir schon erreicht haben, wie unsere Beziehung zu Jesus gerade aussieht oder was wir für ihn investieren, denken, ja, das reicht doch. Und wir neigen dazu, uns auf Äußerlichkeiten zu konzentrieren, zu fokussieren, auf den Dienst, was wir alles leisten für Jesus, unseren Einsatz in der Gemeinde. Und dabei vernachlässigen wir unser Herz. Und das Werk, was Jesus eigentlich in unserem Herzen tun will. Und diese Gemeindevision besteht aus zwei Teilen. Seht da, der erste Teil ist Herzensreinigung, der zweite Teil, dass wir brennen für Gott und für sein Reich. Und die zwei Teile hängen eng miteinander zusammen und die sind auch bewusst in dieser Reihenfolge eingeordnet, weil Gottes reinigendes Werk in unserem Herzen ist die Grundlage dafür, dass wir Frucht bringen und dass wir für Gottes Reich brennen. Ja, ohne dass Gott zuerst ein Werk in unserem Herzen tut, uns reinigt, uns frei macht von den Dingen, die ihn hindern, ja, können wir gar keine Frucht bringen für Gott. Aber je mehr Gott unsere Herzen reinigen kann, verändern kann, desto mehr hat Gottes Geist Freiraum, in unserem Herzen zu wirken, in uns und durch uns. Und dann bringt unser Leben Frucht für Gottes Reich. Und diese geistliche Wahrheit verdeutlicht das Gleichnis vom Weinstock und den Reben. Das kennen sicher die meisten von euch. Wir uns das heute angucken, Johannes 15, Verse 1 bis 8. Das lesen wir zusammen. Johannes 15, 1 bis 8. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock, mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen werden, wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Diesem Gleichnis ist Gott der Weingärtner, der in Jesus einen Weinstock pflanzt. Und die Reben sind wir Gläubige, die mit Jesus dem Weinstock verbunden sind. Und das Ziel eines jeden Weingärtners ist es, dass seine Weinstöcke möglichst viel gute Früchte bringen. Ja, ich habe selbst keine Ahnung von Weinbau. Ich habe mich nur angelesen, weil ich weiß, unter euch gibt es Leute, die da Ahnung haben. Ihr könnt mich dann berichtigen hinterher. Aber was ich gelesen habe, ist, dass der Weingärtner, der Winzer, schneidet die Reben im Winter zurück, sodass nur der Stamm und die Schenkel mit kurzen Ansätzen der kräftigsten Triebe zurückbleiben. Das ist das erste Bild, können wir mal einblenden. Genau so sieht das aus ungefähr. Und an diesen Trieben, diesen neuen, brechen dann im Frühling die Knospen auf und es bilden sich neue Triebe. Das zweite Bild, ja, wir durften, nachdem wir bevor wir hier waren an Ostern, bei euch durften wir in der Pfalz Urlaub machen, hat meine Frau quasi in Weinbergen hat das Bild geschossen. Da seht ihr die neuen Triebe, die aufgebrochen sind. Aber im späten Frühjahr werden Triebe wieder ausgebrochen vom Weingärtner, die keine Blütenansätze aufweisen. Also da, wo keine Frucht zu erwarten ist, das wird von vornherein schon entfernt. Und ohne diese Pflegemaßnahmen durch den Weingärtner würde die Rebe verwildern. Das nächste Bild, ja, das sieht dann ungefähr so aus, wenn die Rebe nicht beschnitten ist. Und dann wuchert die Rebe einfach und steckt ihre ganze Energie in die Bildung von neuen Trieben und Blättern. Und wird dann anfällig für Schädlinge und Krankheiten. Und letztendlich führt es dazu, dass weniger Trauben von minderer Qualität entstehen. Nächstes Bild, das ist so ein Bild von einem wilden Weinstock. Aber wenn der Winzer die Reben beschneidet, dann entstehen gute Früchte. Das letzte Bild, genau, dann seht ihr so richtige Ranken von Trauben am Ende. Und das ist das Ziel vom Weingärtner. Und dasselbe Ziel wie der Weingärtner verfolgt auch Gott in unserem Leben. Ja, wir haben es gelesen in Vers 8, Johannes 15. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Als Jesu Nachfolger soll unser Leben viele gute Früchte bringen, die unseren himmlischen Vater verherrlichen. Das ist die Frage, was sind denn eigentlich diese guten Früchte, die unseren Vater verherrlichen sollen? Ich denke, das Erste ist mal, dass wir als Jesu Nachfolger Jesus immer ähnlicher werden. Das ist das größte Ziel, was Gott mit unserem Leben hat. Dass er uns verändern, dass er uns umgestalten kann, dass wir immer mehr wie Jesus werden. Und dass die Früchte des Geistes in unserem Leben sichtbar werden. Dann stehen in Galater 5, Vers 22. Das lesen wir einmal zusammen. Galater 5, 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und Gott will unseren Charakter, unser Innerstes verändern, dass unser Leben mehr von Gottes Liebe geprägt wird, dass der Geist Freiraum hat. Durch uns andere Menschen zu lieben, dass unser Umgang mit anderen von seiner Liebe bestimmt wird. Und dann als Zweites, dass wir wie Jesus unser Leben, unsere Zeit, unsere Kraft in Gottes Reich investieren. Und dass wir den Weg gehen, die Dinge tun, die Gott für uns bereitet hat, was die Bibel uns zeigt. Das ist Gottes Ziel mit unserem Leben. Er will Frucht, durch die er verherrlicht wird, in unserem Leben hervorbringen. In diesem Gleichnis, jetzt zurück in Johannes 15, erklärt uns Gott, was dafür nötig ist. Und er sagt, wie die Rebe mit dem Weinstock verbunden sein muss, müssen wir mit Jesus verbunden sein, damit diese gute Frucht entstehen kann. Und wenn die Rebe getrennt ist vom Weinstock, dann kann sie nicht leben. Ja, dann kriegt sie keine Nährstoffe und verdorrt. Und genauso auch wir. Nur mit der Verbindung zu Jesus haben wir das ewige Leben mit Gott. Nur dann haben wir Gemeinschaft mit Gott und können dieses Leben in Ewigkeit leben, in Gemeinschaft mit ihm, was er für uns hat. Nur wenn wir an Jesus glauben, auf sein Opfer am Kreuz vertrauen, dann haben wir überhaupt Zugang zu dieser Lebensquelle. Ja, dann kann vom Weinstock diese Nährstoffe, diese Kraft zu uns fließen. Also durch die Verbindung zu Jesus haben wir erstmal dieses Leben, das dann Frucht bringen soll. Aber welche Frucht entsteht, das hängt von der Qualität unserer Beziehung zu Jesus ab. So was sagt Jesus in Vers 5. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Es ist also entscheidend, dass wir in Jesus bleiben. Jetzt, wie bleiben wir denn in Jesus? Wie können wir in Jesus bleiben? Ich denke, eine sehr wichtige Sache ist, dass wir die Beziehung zu ihm pflegen, dass wir Zeit mit ihm verbringen. So ein bisschen wie in der Ehe mit meiner Frau, mit der Maris. Wir müssen Zeit miteinander verbringen und nicht nur die so im Alltag, die To-Dos, machst du das, bringst du die Kinder und so, sondern wirklich Quality Time, um von Herz zu Herz voneinander zu hören, Gemeinschaft miteinander zu haben. Und genauso ist es in der Beziehung zu Jesus. Wir brauchen diese Zeiten, wo wir Jesus sagen können, was auf unserem Herzen ist und wo er uns zeigen kann, was sein Herz für uns ist, wie er unser Leben sieht, wie er uns liebt, dass er seine Liebe uns geben kann. Und wir brauchen Zeit, in der wir von Jesus lernen und er unser Herz prägen kann. Und das ist auch so ein Stück weit wie mit unseren Kindern. Ja, unsere Kinder wachsen bei uns auf, die verbringen ganz viel Zeit mit uns. Und dadurch lernen sie von unserem Vorbild. Und das ist interessant, sie ahmen uns danach in vielen Dingen und teilweise sehen wir dann am Ende auch unseren Charakter in ihnen, weil wir sie so geprägt haben durch die Zeit. Zum Beispiel unsere zweite Tochter ist jetzt 11, die Amelie, die liebt es, einfach Menschen Gutes zu tun. Manchmal läuft sie in der Gemeinde rum und versorgt alle mit Essen oder sie pflückt Blumen, macht gerne Geschenke. Und da sehe ich meine Frau drin. Die hat das gleiche Herz und ihr macht das genauso. Oder meine große Tochter Chiara, merke ich jetzt ist sie ein Teenie und sehr modebewusst. Aber ich muss sagen, sie hat auch einen guten Geschmack, einen coolen Style. Und den hat sie auch nicht von mir, sondern von meiner Frau. Hat sie sich abgeguckt und übernommen. Und sowieso ist meine Frau ist auch meine Modeberaterin. Deshalb bin ich hier schick mit Hemd, sonst wäre ich auch nicht so gut immer gekleidet. Da bin ich auch dankbar. Das ist eine wertvolle Ergänzung, die Frauen. Genau, aber was ich damit sagen wollte, na, die Kinder lernen von uns und die gemeinsame Zeit mit uns prägt ihr Leben, prägt ihren Charakter. Und genauso will Jesus uns prägen. Und das geht nur, wenn wir Zeit mit ihm verbringen, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben, uns mit ihm austauschen und herausfinden, was ihm wichtig ist, was er sich von unserem Leben wünscht. Und dann kann uns Jesus Dinge aufs Herz legen und kann uns motivieren und auch Glauben schenken, an Schritte zu gehen und Vertrauen auf ihn. Regelmäßige Zeit mit Jesus ist so wichtig. Und ihr wisst das selber, denke ich, gut genug. Das geht so leicht unter im Alltagsstress. Und es ist wichtig, das zu planen, wie eine Date Night mit eurem Ehepartner. Zeit mit Jesus muss geplant werden, sonst geht sie unter. Und ich habe herausgefunden, am besten, wenn es geht, ist es morgens mit Jesus in den Tag zu starten. Sich einfach Zeit zu nehmen, wenn nötig, früher aufstehen, das lohnt sich. weil du gehst ganz anders in den Tag. Und du lernst Jesus immer besser kennen. Und manchmal ist aber auch gut, sich mal eine längere Zeit zu nehmen. Genauso wie mal so ein Date mit dem Partner mal. Einfach mal weg ohne die Kinder. Das ist einfach wichtig für die Ehe und ist auch wichtig für die Beziehung zu Jesus. Weil dann kann Jesus in unser Leben reinsprechen und wir erleben Gemeinschaft mit ihm, die uns verändert. Dass die Zeit mit Jesus verändert unser Leben und das ist die Grundlage, damit unser Leben Frucht bringen kann. Und dann ist es aber nicht nur die regelmäßige Zeit mit Jesus, sondern auch im Alltag, dass wir Jesus mit reinnehmen. Wie schnell passiert das in unserem Leben, dass wir unser Leben so ein bisschen aufteilen? Es gibt die geistlichen Aktivitäten, hier in der Gemeinde der Gottesdienst, stille Zeit, einmal am Tag, Gemeindedienst und da steht Jesus im Mittelpunkt. Aber dann, wenn wir dann zur Arbeit gehen oder unseren Haushalt machen oder in welche Freizeitaktivitäten zur Schule gehen, dann ist Jesus so ein bisschen an der Seite und fast vergessen. Wie schnell passiert das bei uns? Weil Jesus wünscht sich, dass wir ihn in alle Lebensbereiche mit reinnehmen. Er will immer unser bester Freund sein und er will immer uns helfen, unser Leben reinreden. Er will, dass wir uns von ihm abhängig machen und sagen, Herr, bitte zeig mir, was ich heute machen soll. Ich habe da einen Plan schon, eine To-Do-Liste, aber Herr, du sollst die Freiheit haben. Gibt es noch irgendwas anderes? Soll ich jemand anrufen? Soll ich jemand eine Nachricht schreiben? Gib mir Weisheit, was ich ihm sagen kann, was ihn ermutigt, wie du in sein Leben reinsprechen willst. Herr, ich brauche Kraft für diese Aufgabe. Meine Weisheit ist begrenzt. Greif du mit deinen Möglichkeiten in meine Situation ein. Und Gott hat mir das so eindrücklich gezeigt. Wir hatten im Herbst früher habe ich einen Jüngerschaftskurs gemacht in der Gemeinde und ich hatte immer Laptop dabei mit PowerPoint und kam dann Donnerstagabends, wie jedes Mal, habe ich angeschlossen, dann stand dort kein Signal und so, Laptop neu gestartet, immer noch kein Signal, Beamer neu gestartet, kein Signal, neues Kabel geholt von hinten von der Technik, nichts getan, hat sich nichts getan. Dann kam einer aus dem Kurs ein bisschen später und hat das mitbekommen und gemeint, hey, habt ihr schon gebetet? Oh. Ja, hat er einmal kurz ein Gebet gesprochen, Herr Jesus, du siehst das Problem, bitte schenk du uns jetzt das Bild. Und plupp, war das Bild da. Und dann habe ich so gedacht, okay, Mensch, Daniel, bist du dumm, bist du blöd. Warum bist du da nicht drauf gekommen? Und du hast mit deinen eigenen Mitteln versucht, mit deiner eigenen Weisheit alles auszuprobieren. Und dabei bin ich da. Jesus ist da und er auch in den praktischen Alltagsdingen bereit, einfach einzugreifen in unser Leben. Das ist ja nur ein Beispiel, das uns zeigt, na, Jesus ist immer da. Und Jesus ist immer verfügbar. Und wenn wir wollen, dann gibt er uns Weisheit. Und wenn wir beständig mit Jesus verbunden sind und Beziehung zu ihm pflegen, dann kann er auch ein reinigendes Werk in unserem Herzen tun. Das haben wir am Beispiel des Weingärtners gesehen, dass dieses Werk nötig ist, damit wir gute Früchte bringen können. Johannes 15, Vers 2. Sagt Jesus, jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ja, selbst wenn wir denken, okay, wir bringen schon Frucht für Gottes Reich, trotzdem, Jesus will uns reinigen, damit wir mehr Frucht bringen. Es ist noch nichts genug. Wir sollten uns nie zufrieden geben mit dem, was wir erreicht haben, unserer Beziehung zu Jesus oder was er durch uns tun will. Und wie die Rebe die Beschneidung des Weingärtners braucht, da damit sie von überschüssigen und nicht fruchtbringenden Trieben befreit wird, damit sie gesund wächst und nicht von Schädlingen befallen wird oder krank wird und viele gute Früchte hervorbringt, so brauchen wir auch die Reinigung unseres Herzens, damit wir im Leben immer mehr Frucht für Gottes Reich bringen. Und Gott verfolgt dieses Ziel in unserem Leben, weil er weiß, wie wichtig unser Herz ist. Was zeigt uns Sprüche 4, Vers 23? Die aufschlagen. Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles andere aber behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Das Herz ist in der Bibel, das ist die Schaltzentrale, von dem unser Leben gesteuert wird. Es ist nicht nur da, wo der Platz, wo wir Gefühle wahrnehmen, sondern es ist auch der Ort, unsere Gesinnung, unsere Motive. Da entscheidet sich, was uns wichtig ist, was uns antreibt. Wir schmieden Pläne, wir treffen Entscheidungen im Herz. Und welche Früchte, ob gute oder schlechte, unser Leben hervorbringt, das wird in unserem Herz entschieden. Jesus sagt in Lukas 6, Vers 45, der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor, und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor, denn wovon sein Herz voll ist, davon redet sein Mund. Das, was in unserem Herzen drin ist, das gut oder schlecht ist, das wird rauskommen in unseren Worten, in unseren Taten. Und deshalb ist das Herz das Entscheidende für Jesus. Und deshalb will Jesus unser Herz haben. Er weiß, wenn er in unserem Herzen regieren kann, dann kann er unser Leben bestimmen. Und dann werden wir als Jesu Jünger ihm ähnlicher werden. Unser Leben wird Frucht für Gottes Reich bringen. Wir neigen oft dazu, auf das Äußere, auf das Sichtbare fixiert zu sein. Jeder von uns hat Pläne für unser Leben. Klar, wir wollen im Beruf vorankommen. Wir wünschen uns vielleicht einen Partner. Wir wollen Familie gründen. Wir wollen auch uns für Jesus investieren und wir einen Dienst vielleicht starten oder uns einbringen. Jeder hat das Bestreben, seine Lebensumstände zu verbessern. Klar, wir wollen vielleicht noch ein bisschen mehr Einkommen, dass wir uns mehr leisten können, unsere Arbeitsbedingungen verbessern. Vielleicht ist die Wohnung gefühlt zu klein, wir wollen mehr Wohnraum haben. Wir wollen auch Gesundheit. Jeder wünscht sich, dass Gesundheit sich verbessert oder dass wir die Freizeit noch mehr genießen können. Und das sind auch, denke ich, in Jesu Augen alles legitime Pläne und Wünsche. Und er hat das auch im Blick. Und in seiner Weisheit sorgt er auch dafür. Aber Gottes Prioritäten sind anders. Gott ist erstmal an unserem Herz interessiert und dass er da drin arbeiten kann, unser Herz verändern kann, dass unser Herz reinigen kann. Das ist im Gegensatz zu dem, was wir manchmal priorisieren, hat Gott diese Priorität. Manchmal gebraucht Gott unsere Lebensumstände, um an unserem Herzen zu arbeiten und sie zu reinigen. Ich habe das letztes Jahr gingen wir als Familie durch eine schwierige Zeit auf verschiedenen Ebenen. Und in der stillen Zeit, als ich zu Gott mein Herz ausgeschüttet habe und ihn auch gebeten habe, Herr, greif du ein, sorg du für uns. Da hat Gott zu mir gesprochen und gesagt, auf der einen Seite, harre auf mich. Das war so aus dem Psalm, so 2-3 Mal ganz klar. Mal nachgeguckt, was das eigentlich dieses Wort harren bedeutet. Und da stand drin, geduldig warten mit Zuversicht. Und das ist, was was uns eher schwerfällt, zumindest mir, ne, warten und geduldig sein. Aber eine Sache, die Gott uns lehren will, ne, auf ihn zu warten und ihm zu vertrauen, selbst wenn es länger dauert, bis er eingreift. Aber Gott hat mir gezeigt, hey, ich sehe euch. Ich sehe eure Not, ich sehe eure Schwierigkeiten, ich bin bei euch, ich ermutige euch, haltet an mir fest, ich werde euch durch diese Zeit bringen. Aber gleichzeitig habe ich auch ganz klar gehört, hey Daniel, ich will auch ein Werk in deinem Herzen tun. Ich will nicht nur einfach dieses Leid und diese Schwierigkeiten wegnehmen, sondern ich will die Zeit benutzen, damit ich dein Herz reinigen kann, wo du vielleicht falsche Prioritäten hast, wo du dich auf Dinge verlässt, die ja am Ende nicht halten und wo ich will, dass du dein Vertrauen auf mich setzt. Und Gott hatte durch diese Krise meine Aufmerksamkeit, ja, wo es mir gut ging und so dann, ja, habe ich meinen eigenen Stiefel gemacht, aber da hatte Gott meine Aufmerksamkeit und er konnte auch an mir arbeiten. Und es war nicht schön, es war nicht angenehm, die Umstände, aber für Gottes reinigendes Werk in meinem Herzen war es gut. Rückblickend kann ich sehen, es war gut und Gott hat da auch was Gutes draus gemacht. Er hat am Ende auch die Umstände verbessert, aber ich bin dankbar, dass er auch an meinem Herzen gearbeitet hat. Und ich glaube, dass Paulus bei Römer 8, Vers 28 und 29 auch daran denkt, an dieses Werk in unserem Herzen. Schaut mal Römer 8, Verse 28 und 29 auf. Da heißt es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Gottes, seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Und sogar hat diese schweren Umstände, die wir am liebsten, ja, wo wir uns vielleicht manchmal fragen, zu was soll das gut sein? Und Gott, warum lässt du das überhaupt zu? Ja, selbst die können uns zum Besten dienen, wenn Gott dadurch unser Herz verändern kann und wir mehr wie Jesus werden. Wie Paulus es sagt, wenn wir in das Ebenbild seines Sohnes gleichgestellt werden. Und ich glaube, manchmal braucht das diese schweren Zeiten auch, dass Gott dieses Werk tun kann. Auch wenn das schwer ist und wir es am liebsten beten, Gott, nimm das sofort wieder weg. Ich glaube, dass Gott ja manchmal auch diese Sachen benutzt. Es ist nicht, dass er uns da immer reinführt, aber er sagt, okay, ich bin bei dir, ich bringe dich da durch, aber ich will auch in dieser Zeit ein Werk in deinem Herzen tun. Da möchte ich euch ermutigen, auch wenn ihr durch eine schwere Zeit geht, dass ihr an Gott festhaltet und wirklich erwartet, dass er euch begegnet, dass er euch stärkt und ermutigt und ja, auch dafür betet, dass Gott die Umstände verändert, aber gleichzeitig auch offen seid für dieses Werk, was Gott in unserem Herzen tun will. Die Frage als letztes jetzt, wie kann Gott unsere Herzen reinigen? Und in unserer Gemeindevision haben wir geschrieben, durch das lebendige Wort. Und wenn ihr nochmal in Johannes 15 das Gleichnis vom Weinstock und Reben guckt, sagt Jesus auch zu seinen Jüngern, dass sein Wort diese reinigende Wirkung hat. In Vers 3, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Also wenn die Jünger Jesu Lehren vertrauen, ihr Leben danach ausrichten, dann sind sie rein. Ja, dann entfaltet Gottes Wort seine Wirkung in ihren Herzen. Wir brauchen Gottes Wort, das unsere Herzen reinigt. Hebräer 4, Vers 12. Da steht die Wirkung von Gottes Wort. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Gottes Wort hat die Kraft, in unserem Herzen Sünde aufzudecken. Dinge, die unser Herz verunreinigen und die Gott daran hindern, in unserem Herzen zu regieren. Das können beispielsweise schlechte Herzenshaltungen sein. Ja, Stolz, dass wir denken, wir sind besser. Oder Rebellion, wir uns weigern, Gottes Wahrheit, Gottes Wort zu befolgen. Oder es können Menschenfurcht sein, wo wir Menschen gefallen wollen. Vielleicht ist das Bitterkeit, wo wir nicht bereit sind, anderen zu vergeben. Es können aber auch falsche Bindungen, Abhängigkeiten sein. Vielleicht ist es im sexuellen Bereich, dass du eigentlich weißt, das gefällt Gott nicht. Aber du lässt es zu. Oder irgendeine Sucht, wo du gefangen bist. Perfektionismus, wo du all denkst, ich muss alles perfekt, ich muss alles richtig machen. Falsche Prioritäten in deinem Leben können das sein, wo du Dingen in deinem Herzen zu viel Raum und Zeit gibst. Es kann auch Unglaube sein, wo wir Gott nicht vertrauen für unser Leben, dass er uns versorgt. Oder auf falsche Sicherheiten bauen, uns darauf verlassen und nicht auf Gott. Kann auch ein falsches Selbstbild sein. Es kann entweder sein, dass wir denken, ja, wir sind besser, dass wir zu hoch von uns denken, oder dass wir uns abwerten und sagen, ja, Gott kann mich ja gar nicht gebrauchen und ich bin so klein und so schlecht. Oder dass wir ein falsches Bild von Gott haben, von ihm als Vater. All das nennt die Bibel Sünde und das sind Dinge, die unser Herz verunreinigen und die Jesus reinigen will und rausnehmen. Und Gottes Wort ist da wie ein Spiegel, in dem wir sehen, wie Gott unser Leben beurteilt. Und das, ich finde das interessant, wir gucken ja jeden Tag in so einen Spiegel, mindestens einmal. Ja, jeden Morgen, bevor wir das Haus verlassen, wollen wir checken, wie sieht es aus, sitzen die Haare richtig und so. Nochmal geschminkt und so, ist der Mund gewaschen nach dem Frühstück und so. Interessanterweise bei unseren kleineren Kindern ist das noch unbedeutend. Die gehen auch mit Nutella verschmiertem Mund raus auf die Straße, haben die keine Angst, sich zu blamieren oder so, keine Hemmungen. Aber für uns ist das sehr wichtig. Wir wollen uns keine Blöße geben. Wir gucken, checken. Stimmt da alles? Nicht, dass irgendwie ein Kommentar kommt, hey, was hast du heute Morgen gegessen? Und genauso ist Gottes Wort wie ein Spiegel, in dem wir den Zustand unseres Herzens sehen. Und dieser Spiegel zeigt uns die Wahrheit, wie es da wirklich drin aussieht. Und das kann erstmal schockierend sein, weil wir das selbst gar nicht wahrgenommen haben. Ja, weil das Dinge sind, die wir vielleicht lieber verdrängen und so, die wir gar nicht wissen wollen. Aber es ist nötig und heilsam, in diesen Spiegel zu sehen. In Jeremia 17, Vers 9 beschreibt Gott das menschliche Herz. Das lesen wir auch mal, Jeremia 17, Vers 9. Überaus trügerisch oder arglistig ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Ja, manchmal denken wir vielleicht, ach, ich verlasse mich auf mein Herz. Ja, Mann, ich habe Frieden im Herzen, das zu tun. Na, es fühlt sich gut an, aber das ist gefährlich, sich auf das eigene Herz zu verlassen. Oft ist das Herz kein guter Ratgeber, weil es oft von schlechten Motiven geleitet ist, was auf den eigenen Vorteil aus ist und nicht auf das, was Gott will, was ihn verherrlicht. Und nur Gott kann unser Herz ganz erforschen. Ja, wir brauchen diesen Spiegel, genauso wie wir morgens in den Spiegel gucken müssen, ob da alles sauber ist, alles gut sitzt, müssen wir jeden Tag wieder in Gottes Wort gucken, in diesen Spiegel, weil nur Gottes Wort kann uns zeigen, was wirklich in unserem Herzen ist. Es bringt Licht in unser Herz und deckt auf, wo diese Dinge sind, die Gott reinigen will, die Gott entfernen will. Und deshalb lasst uns wie David beten, in Psalm 139, Verse 23 und 24. Erforsche mich, oh Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Weg bin, und leite mich auf dem ewigen Weg. Und das Gute ist, wir brauchen dabei keine Angst zu haben. Aber Jesus wird uns nicht verurteilen. Er ist ja am Kreuz dafür gestorben, für all diese Dinge, die unser Herz verunreinigen. Wir dürfen sie einfach Jesus hinhalten, unser Herz, mit all dem Schmutz, mit all den Sachen, die da drin sind. Und er ist nicht schockiert, er verurteilt uns nicht. Und Gottes Wort sagt uns, wenn Gott uns Sünde im Herzen zeigt, dann dürfen wir sie einfach bekennen. Und wie heißt es in 1. Johannes 1, Vers 9? Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ja, wir dürfen, auch wenn Gott diese Dinge aufdeckt in unserem Herzen, dann dürfen wir es ja nur Jesus abgeben und sagen, Herr, reinige du mich. Du siehst den ganzen Schmutz in meinem Herzen, du siehst die Bitterkeit, du siehst mein Unglaube, wo es mir so schwer fällt, mich auf dich zu verlassen. Du siehst ja all die Sünde, die mein Herz kaputt macht und wo ich drin gefangen bin, wo ich von Dingen abhängig bin, die eigentlich nicht gut für mich sind. Und wir dürfen das nur Jesus sagen und dann mit seiner Hilfe umkehren, mit Hilfe seines Geistes. Und er nimmt uns an und er reinigt unsere Herzen. Dürfen wir David beten in Psalm 51, Verse 12 bis 14. Erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott. Erneuere mich und gib mir die Kraft, dir treu zu sein. Verstoße mich nicht aus deiner Nähe und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Schenk mir wieder Freude über deine Rettung und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Und je mehr unsere Herzen von Sünde gereinigt sind, je mehr Raum bekommt der Heilige Geist in uns und durch uns zu wirken. Und dann kann er uns mit seinen guten Früchten füllen, mit seiner Liebe, Freundlichkeit, Sanftmut und Geduld. Dann kann er unsere Herzen leiten, sodass wir Gottes Willen tun. Und das wird diese Frucht bringen, die Gott sich wünscht. Die Frucht, die unseren himmlischen Vater verherrlicht. Die Frage an uns heute Morgen ist einfach, welches Werk will Gott in eurem Leben tun, also in eurem Herzen? Wo will er dein Herz reinigen? Wo will er dich verändern? Und lasst uns da ehrlich vor Gott kommen. Ja, Jesus kennt sowieso dein Herz. Er weiß, was da drin ist. Aber er will, dass wir einfach ehrlich ihm unser Herz hinhalten und dass du sagst, Herr, ich bitte, deck du auf, was da drin ist. Wenn das irgendwelche Sachen sind, die dich hindern, Sünde, die ich dich bekennen sollte, dann rede du, erforsch du mein Herz. Ich möchte euch ermutigen, jetzt nach der Predigt beim nächsten Lied noch ehrlich vor Jesus zu kommen, ohne Furcht, ohne Scham und einfach in einem Wissen, es ist gut, wenn Gott diese Dinge aufdeckt und er will unsere Herzen reinigen. Er will sie frei machen, damit wir frei sind, für Jesus zu leben und mehr Frucht bringen. Das ist sein Ziel in unserem Leben. Herr, all das, was wir für ihn tun, ist gut für ihn leben, aber lasst uns den Fokus darauf richten, auf unser Herz, dass unser Herz ihm gehört. Nämlich dann bringen wir ganz viel gute Frucht für ihn. Lasst uns beten. Herr Jesus, ich danke dir, ja, dass du gekommen bist in diese Welt, um für uns am Kreuz zu sterben und dass dein Blut uns reinigt von aller Schuld, Herr. Und wir bekennen, wir brauchen dein Blut, deine Reinigung, nicht nur einmal, sondern täglich, Herr. Und wir kommen wie David vor dich und wir halten unsere Herzen dir hin. Herr, du siehst sie, du kennst sie besser als wir. Wir wissen nicht genau, was da drin ist, genauso wie wir nicht wissen, wie unser Gesicht aussieht und unsere Haare, bevor wir in den Spiegel gucken. Wir bitten dich, dass du uns zeigst, wo Dinge in unserem Herzen sind, die wir bekennen sollten, die du uns wegnehmen willst, wo du unsere Herzen reinigen willst. Herr, wir brauchen deine Reinigung. Wir brauchen deine Befreiung. Und wir danken dir, dass du das möglich gemacht hast, dass du uns einlädst, dass deine Kinder einfach froh vor dich zu kommen und deine Vergebung, deine Reinigung in Anspruch zu nehmen. So sprich du zu uns und tu du dein Werk in unseren Herzen. Ja, wir wollen nicht einfach leben und Christ sein so ausüben, dass wir nur auf das Äußerliche gucken, auf das, was wir für dich tun, sondern wir wollen unsere Herzen dir hinhalten, sodass du da drin regieren kannst. Dass wir von Herzen dich lieben können, von ganzem Herzen und aus frohem, freien Herzen dankbar dir dienen können, weil du uns so große Gnade erwiesen hast und unsere Herzen reingewaschen hast. So komm du, Heiliger Geist, erforsch du uns und hilf uns, frei zu werden und gereinigt, um dir neu einfach unser Leben hinlegen zu können. Danke für deine große Liebe. Danke, dass wir ehrlich sein dürfen vor dir. Loben und preisen dich. In Jesu Namen. Amen.